Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir uns heute wieder hier zusammengefunden haben, bei dem schönen Wetter. Und das Thema, das heißt eigentlich, was macht das Leben lebenswert? Einmal wichtig ist, dass es warm ist. Im Moment ist mir auch so ein bisschen kalt, die Heizung scheint nicht ganz zu funktionieren. Aber guckt mal auf die Blumenblätter, die bewegen sich. Das heißt, sie ist aktiv. Das kann also nur noch wärmer werden. Was macht das Leben lebenswert? Sicherlich die guten Dinge des Lebens. Wenn man von bestimmten Dingen genug hat, zum Beispiel an Geld. Vor vielen Jahren ist mal ein junger Sizilianer ausgereist in die USA und hat so eine sogenannte Tellerwäscher-Millionärkarriere hinter sich gebracht. Ohne nichts kam er an in New York und hat sich dann hochgearbeitet, hat einen kleinen Imbiss aufgebaut, dann zwei, dann drei, dann eine größere Kette, also jetzt nicht McDonald's, das war ja ein Irre, das war jetzt hier ein Sizilianer und der hieß Giuseppe. Und nach einigen Jahrzehnten, dann hatte er eine ganze große Kette in den USA, und hatte Geschäftsführer eingesetzt, brauchte gar nicht mehr aktiv im Betrieb sein, und hat sich so überlegt, ich glaube, ich gehe mal zurück, wo ich herkomme, und besuche mal wieder das Dorf, in dem ich geboren wurde. Und so kam er dann an nach Sizilien, und auf dem Weg zu dem Dorf hin, dann sagte er zu dem Taxifahrer, halten Sie mal hier, die letzten 2 Kilometer möchte ich gerne zu Fuß gehen, um das einfach nochmal zu genießen, die Erinnerungen, die ich so habe. Und während er so dem Dorf näher kam, dann dachte er so bei sich, dem ersten Verwandten von mir, dem schenke ich $1000. Ging weiter, da kam eine Brücke vorbei, die über so einen Bach gebogen war, und dort saß einer und der kam in dem näher. Und dann erkannte er seinen Cousin Giacomo. Und Giuseppe zögerte nicht lang und sagt, hör mal, weißt du, wer ich bin? Sagt er, ich bin Giuseppe aus USA. Ich war hier einfach mal, bin hier geboren. Und so, ach, Giuseppe, ja. Dann kam es den Cousin und so. Und sagt er, weißt du, ich habe mir vorgenommen, dass ich dann dem Verwandten, den ich zuerst treffe, $1000 schenke. Giacomo war gerade am Angeln, legte seine Angel zur Seite und sagte, ja, was soll ich mit den $1000? Er sagte, dann kannst du dir so ein Stück Land kaufen und dann Obstbäume draufstellen. Er sagte, und dann? Ja, und dann kannst du die verkaufen, und mit dem Erlös kannst du dir noch mehr Land kaufen und noch mehr Bäume. Ja, und dann? Ja, dann kannst du die dann auf mehreren Märkten in Sizilien dann verkaufen. Ja, und dann? Der sagt, wenn du noch genügend Land hast und noch mehr Obstbäume, dann kannst du dir vielleicht sogar einen LKW anschaffen und den dann über ganz Italien dann laufen lassen mit deinem Obst. Ja, und dann? Ja, wenn du sagst, dann noch hast du bestimmt noch mehr Länder und dann hast du vielleicht 3 LKWs und so weiter. Ja, und dann sagt er am Schluss, nicht wahr, wie bei mir, dann kannst du einfach, hast eine große Kette und dann kannst du dich zur Ruhe setzen, ja, und dann in Ruhe hier angeln. Ja, sagt er, das mache ich jetzt auch schon. Geld scheint dann auch nicht immer alles zu sein. Was macht das Leben lebenswert? In der Werbung sehen wir zum Beispiel, dass die Dinge, die uns einfach angeboten werden, glauben wir der Werbung? Ist das ein günstiger Kredit? Oder eine zuverlässige Reisegesellschaft? Wird uns in der Werbung nicht vor allem Gesundheit und ewige Jugend vorgemalt und aufgezeigt? Was macht das Leben lebenswert? Was das Leben nicht mehr lebenswert erscheinen lässt, ist dann eben Armut, Krankheit, Leiden. Jesus sah das offenbar anders. Und ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, von Vers 31. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Gehe weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Evangelium willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn das könnte ein Mensch als Gegenwart für sein Leben geben. Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und zu meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Heute gibt es viele Menschen, die so denken wie Petrus. Leiden gehört nicht zum christlichen Glauben. Jesus hat uns doch befreit. Wer glaubt, dem muss es doch eigentlich gut gehen. Und da sie nicht um das Leiden Jesu herumkommen, wird dann so ausgelegt, Jesus musste leiden, damit wir nicht mehr leiden müssen. Und dem widerspricht Jesus hier ganz klar und deutlich. Eine starke Ablehnung oder eine stärkere Ablehnung als die Aussage, gehe von mir, Satan, kann es wohl nicht geben. Dabei bezeichnet sie Jesus nicht, Petrus, als Satan, sondern dass er in den Gedanken von ihm sprach. Es ist nicht so, dass alles, was Jesus erlitten hat, einem glaubenden Menschen nicht mehr geschehen kann. Glaubende Menschen geht es nicht immer gut. Vielleicht ein guter Werbespruch, aber Realität. Die Geschichte der christlichen Kirche war von Anfang an auch eine Geschichte der Verfolgung und des Leidens bis heute. Die Christen in Nordkorea zum Beispiel und die in der Scharia bestimmten Staaten leben, wie im Iran zum Beispiel, die haben nicht weniger Glauben als wir. Leider gehört Leiden zur Wirklichkeit dieser Welt. Nach dem anfangs gelesenen Text von heute wird es nun dann eben deutlich im nachfolgenden Text, dass Markus uns das Bergerlebnis erzählt. Jesus nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit auf einen hohen Berg und seine Kleider beginnen zu leuchten. Mose und Elia erscheinen ihnen, reden mit Jesus. Petrus will direkt gleich drei Hütten bauen. Das ist typisch für ihn. Ja, etwas radikal. Das Festhalten, was jetzt an wunderbaren spiritueller Erfahrung hier geschehen ist, das möchten wir am liebsten beibehalten. Hier will ich bleiben. 3 Hütten ist die beste Gelegenheit dafür. Und dann hören sie alle eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und statt Hütten zu bauen, steigt Jesus wieder mit ihnen herab ins richtige Leben. Jesus gönnt seinen Leuten Bergerlebnisse. Aber wer nur von einem christlichen Event zum anderen reist, wer ständig auf der Suche nach Wohlfühlerlebnissen ist, der hat nicht verstanden, worum es darum geht und was Gott gedacht hat, als er uns erschuf. Wer Jesus, Gemeinde und Gottesdienst nur als Erholungsurlaub will, hat falsche Erwartungen oder als ein besonderes Event. Was macht das Leben aus? Jesus ruft seine Jünger und das Volk zusammen. Er spricht also nicht nur zu dem Einzelnen. Das ist keine interne Rede. Er meint alle. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus macht die Freiwilligkeit des Entschlusses sehr deutlich. Und er sagt, wie das geht. Der muss vorher einen einmaligen Willensentschluss machen. Er muss sich selbst eine Absage erteilen. Wer Jesu Jünger sein will, trifft die Entscheidung, sich selber nicht mehr an die erste Stelle zu setzen. Jesus fordert diejenigen, die seine Jünger sein wollen, auf, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Das dürfte für jeden von uns sehr unterschiedlich sein und eine ganze Bandbreite haben. Das Kreuz auf sich zu nehmen, hat aber im damaligen Sprachgebrauch auch eine gewisse inhaltliche Bedeutung. Nicht das Sterben, sondern auch die Schande. Die Todesstrafe durch Kreuzigung wurde verhängt, wenn jemand nicht nur sein Leben, sondern auch seine Ehre genommen werden sollte. Der Kreuzigungstod war bei den Juden und Römern eine Schande. Er schloss aus der Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Und deswegen ist auch in Hebräer 6, Vers 6 vom Kreuzestod als von einem der öffentlichen Schande aussetzen die Rede. Oder in Hebräer 13, Vers 13 lesen wir, lasst uns daher zu Jesus vor dem Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Verkannt zu sein, nicht mehr zur Gesellschaft zu gehören, nicht zur Mehrheit, das ist schon eine harte Forderung. Schreibe dich selbst ab. Nimm es in Kauf, nicht als der coolste Typ zu gelten, vielleicht sogar verachtet zu werden. Nein sagen zum Egoismus, zur Vorliebe, für alles Bequeme und Angenehme. Da haben wir eine Geschichte vom Anfang an in der Bibel, die Geschichte von Kain und Abel. Kain opferte von den Früchten der Erde. Abel, er opferte, so heißt es, seine Schafe. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Die eigentliche Geschichte gibt da eigentlich nicht viel her. Nur der leise Hinweis, dass Kain möglicherweise nichts opferte, was sein Eigentum war. Es war kein wirkliches Opfer. In Hebräer 11, Vers 4 heißt es, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redete Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Johannes greift diese Geschichte auch auf in 1. Johannes 3, Vers 12. Wir dürfen, so heißt es dort, es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Das Problem liegt da wohl in der Motivation und in dem Ziel. Und darin liegt auch die Anerkennung Gottes und seine Ablehnung. Kain und diejenigen, die mit ihm verglichen werden, erwarten von Gott, dass er ihre Haltung bestätigt. Wirklich gewinnen wird der, der um Gottes Willen etwas aufgegeben und etwas abgegeben hat. Gewinnen wird der, der Gottes Willen, Gottes Worte, Gottes Pläne und Berufung wichtiger nimmt als seine eigenen Wunschträume. Das klingt nun alles etwas nach einem asketischen Verzicht, nach Leidenssuche. Aber ist es das? Das Aufnehmen des Kreuzes bedeutet die Bereitschaft zu einem Leben, wie Jesus es auf sich genommen hat. Nicht die Verleugnung der persönlichen Identität. Jesus lehnte in Vers 32 die durch einen seiner engsten Vertrauten angesprochenen Wünsche ab. Das möchte dir noch nicht widerfahren, Jesus. Dass du leiden musst, dass du sterben musst. Wir haben doch ganz anderes vor. Wir wollen doch hier die Herrschaft übernehmen in Israel. Die Römer aus dem Land jagen. Und Sieger sein. Aber gerade diese Ablehnung dieser ausgesprochenen Wünsche des Petrus setzt gerade ein hohes Maß an innerer Selbstständigkeit und Willensstärke voraus, die wir bei Jesus hier sehen. Das Aufnehmen des Kreuzes kann den Bruch mit sozialen Bindungen bedeuten. Ein gebrochenes Verhältnis zur eigenen Persönlichkeit führt dagegen zu Anpassung und Abhängigkeit gegenüber der Umwelt oder zur Flucht aus derselben, oft in eine Gruppe Gleichgesinnter, die sich gemeinsam dann auch noch isolieren. Was ist wirklich der Gewinn unseres Lebens? Was macht das Lebens, was das Leben lebenswert? Das Kreuz auf sich zu nehmen, sich zurückzustellen, sich an zweite Stelle zu setzen, vielleicht sogar sein Leben für andere zu geben. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, heißt es in Vers 35. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwart für sein Leben geben? Der Bischof in Syrien, Theodoret, lebte von 393 bis 457 nach Christus. Und er berichtete in seiner Kirchengeschichte von einem Mönch, Telemach. Er wollte sein Leben in Einsamkeit, betend, meditierend, fastend zubringen. Er wollte in der Gemeinschaft mit Gott leben, wie es viele Menschen damals getan haben. Die sogenannten Eremiten, die sich in die Wüste zurückzogen, alleine lebten, um einfach noch besser auf Gott zu hören oder Gott nahe zu sein. Aber irgendwie hatte er den Eindruck, etwas sei da nicht in Ordnung. Und so stellte er eines Tages fest, dass sein Leben nicht auf selbstloser, sondern eigennütziger Liebe zu Gott beruhte. Er begriff, dass er, wenn er Gott dienen wollte, den Menschen dienen muss. Und das konnte er nicht in der Wüste tun, sondern da, wo die Menschen waren. So bettelte er sich nach Rom durch, zu dieser Zeit bereits eine christliche Stadt, zumindest offiziell. Die christliche Religion wurde 381 offiziell als Staatsreligion anerkannt. Und in dieser Zeit kam er dann auch nach Rom. Immer noch fanden in dieser Zeit Gladiatorenkämpfe dort statt, wenn auch keine Christen mehr den Löwen vorgeworfen wurden, mussten aber Kriegsgefangene miteinander um ihr Leben kämpfen. Und die Menschen fanden das toll. Telemach, aus der Wüste kommend, war entsetzt. Menschen, für die Jesus gestorben war, wurden gezwungen, sich gegenseitig umzubringen. Christen hatten daran ihren Spaß. So sprang er in der Arena zwischen den Kämpfenden und trat dazwischen. Aber die Menge, 80.000, steinigten ihn. Der Kaiser Honorius wurde davon so beeindruckt, von dem Märtyrertod des Telemach, und sprach den Bann über die Gladiatorenkämpfe aus, sodass der letzte Gladiatorenkampf am 1. Januar 404 nach Christus stattgefunden hat. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen oder um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wie soll man nun diese Worte verstehen? Der Begriff Leben hat hier einen Doppelsinn. Er bedeutet einmal das irdische und dann auch das ewige Leben. Daher lässt sich der Anspruch Jesu wie folgt wiedergeben. Wer sein irdisches Leben retten will, der wird das ewige Leben verlieren. Wer aber sein irdisches Leben verliert, um meinetwillen oder um des Evangeliums willen, der wird das ewige Leben retten. Nachfolge Jesu bedeutet, dass man erkannt hat, dass das Leben nicht zeitlich begrenzt ist. Mein Haus, mein Auto, mein Fernseher, mein Urlaub, wer das zum wesentlichen Lebensinhalt macht, der braucht sich selber des Lebens, das Gott geschenkt hat, hat er sich dann selbst beraubt. Wer aber nun um Jesu willen oder um des Evangeliums willen erkannt hat, dass ein irdisches Leben nicht das Wichtigste ist, dessen Leben ist bereits ein Vorgeschmack der Ewigkeit. In der gegenwärtigen Wertediskussion erscheint das irdische Leben immer wieder als der Höchstwert. Darum geht es doch auch bei den politischen Wahlen. Viele werben damit, dass sie dafür sorgen werden, dass es uns nicht schlechter geht. Wir sind nicht füreinander bzw. für andere da. Es geht um den Erhalt des eigenen Lebensstandards. Das Gemeinwohl fällt eigentlich hinten runter. Und Jesus macht deutlich, es gibt noch Größeres zu gewinnen oder zu verspielen als das irdische Leben, nämlich das ewige Leben. Und dabei hat das, was er sagt, ja auch eine Menge mit dem irdischen Leben zu tun. Denn wer seine Seele verliert, verliert, wozu er bestimmt ist. Menschen sind nicht dazu bestimmt, sich um sich selber zu drehen. Der Mensch ist auf Beziehungen angelegt. Wer sich in erster Linie selbst verwirklichen will, ist nach Umfragen unglücklicher als der, der für andere da sein will. Einsam fühlt sich letztendlich kein Mensch wohl. Jeder braucht jemanden, mit dem er kommunizieren kann. Wir sind so, weil Gott uns zur Gemeinschaft angelegt hat. In dem letzten Jahrzehnt führte das Allensbacher Institut für Demoskopie eine Untersuchung zum Thema Glück durch. Menschen, die sich als glücklich betrachteten, sind zu einem deutlich höheren Prozentteil eben Menschen, die gerne Kontakte knüpfen, die gerne etwas unternehmen und die ein breites Interessenspektrum haben. Glück hat etwas damit zu tun, sich nicht nur um die eigenen Bedürfnisse zu drehen, sondern auch andere Menschen im Blickwinkel zu haben und deren Bedürfnisse. Der Vers 36 ist in der Übersetzung der Lutherbibel wohl eines der bekanntesten Verse des Evangeliums geworden. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Vers 36. In einem weiteren Sinne trifft diese Übersetzung auch zu. Aber das griechische Wort, das in der Lutherbibel mit Seele übersetzt wird, heißt in Vers 35 Leben und muss nach dem Zusammenhang auch in Vers 36 Leben heißen. Wofür stehe ich denn? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Welt nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Das ist das Ziel. Und da müssen wir eigentlich darauf hinarbeiten, dass wir in einer Welt, die von Gott abgefallen ist. Ältere Übersetzungen sagen das ehebrecherische Geschlecht und meinen den Bündnisbruch der Menschen zu Gott hin. Aber die Menschen, die auf Gott hören, auf sein Wort und das tun, was er gesagt hat und ihm vertrauen, an ihn glauben, dem wird er das ewige Leben schenken und geben. Und wenn sie seine Worte befolgen, dann nehmen sie sein Kreuz auf sich. Dann werden sie auch manchmal in der Gesellschaft gemieden. Dann wird nicht immer alles wohlwollend kommentiert. Dann sind wir manchmal mit unserer Meinung auch alleine und müssen gegen den Strom schwimmen. Aber da, wo Menschen bereit sind, Jesus nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, da werden Menschen auch auf Christus hingewiesen. Und wir kriegen die Erfüllung eigentlich, was das Leben lebenswert macht. Nicht nur das Leben hier auf dieser Erde, sondern auch in Bezug zur Ewigkeit. Denn darin leben wir ja auch. Nicht nur, was wir heute sehen, tun und machen können, sondern eigentlich auch die Beziehung, die wir zu Gott haben, über unseren Tod hinaus, über das Ende dieser Welt hinaus. Weil wir gehören zu Gott, der in Ewigkeit lebt. Zusammenfassend kann ich sagen, zu Jesu Worten stehen, das heißt, ich nehme mich zurück und begegne anderen mit der Liebe Gottes, so wie Jesus es getan hat. Er hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, wurde Mensch, nahm sich zurück, starb für uns am Kreuz, weil er uns liebte. Und er möchte uns Mut machen, einfach ein lebenswertes Leben zu führen, das einfach seiner Jüngerschaft entspricht, nämlich ihm zu vertrauen, seinen Worten zu gehorchen und sich selbst zurückzunehmen und die Liebe Gottes den Menschen weiterzugeben. Amen.